Ganz genau. Was war noch besonders an einer Kolonie?
Richtig,
da lebten viele Römer dort. Aber warum leben in Philippi viele Römer? Das ist ja eine griechische Stadt, Mazedonien. Richtig, das waren Soldaten. Und zwar nicht irgendwelche Soldaten, sondern Veteranen. Wie lange diente ein Soldat im Römischen Reich, bis er Veteran wurde? War spannend, ne? Wir haben alle in Geschichte nicht aufgepasst, ich jetzt auch nicht gewusst. Ne? Es waren 20 Jahre, bitte? Ja, 20 Jahre, mindestens 20 Jahre oder länger. Das heißt, wenn ein Soldat 20 Jahre oder länger gedient hatte, dann wurde er als Veteran angesehen. Und die Veteranen wurden ganz gezielt in die Kolonien verbracht und bekamen dort ein Stück Land. Und jetzt kann man sich schon etwas vorstellen, was passierte damit also in Philippi. Wer ist in einer Soldatenstadt aufgewachsen?
Sonthofen.
Ne? Jetzt ist hier noch das Bundeswehr, das ist ja Spielzeug, ne? Im Vergleich zu den römischen Legionen. Ne? Aber da spürt man schon etwas davon, was macht das mit einer Stadt? Das prägt. Und die Veteranen, jetzt muss man sich mal vorstellen, 20 Jahre oder länger gedient in den römischen Legionen, was waren das für Menschen? Was waren das für Menschen?
Ja,
die waren verroht, natürlich. Caesar hat sogar extra Veteranenlegionen aufgestellt, die er im Notfall wieder einberufen konnte. Und die wurden bezeichnet als die Eisenmänner und waren die gefürchtetsten Teile seiner Legionen. Das waren rohe Männer geworden. Das muss man wissen, wenn wir in den Philipperbrief hineinsteigen. Jetzt haben wir also eine Gesellschaft, die geprägt ist, auf der einen Seite griechisch geprägt, auf der anderen Seite massiv geprägt durch die Römer, die dort Einzug gehalten haben, und zwar nicht durch irgendwelche Römer, sondern im Schwerpunkt durch Veteranen, die jahrzehntelang gedient hatten in der Armee. Das hinterlässt Spuren in einer Stadt. Und jetzt komme ich hierher mit was? Mit der Botschaft vom Kreuz, mit dem Mann vom Kreuz. Verstehen wir? Das ist wie ein Widerspruch im ersten Moment. Das sind diese alten Haudegen. Wovon lebt so ein Soldat? Vom Kampf. Seine eigene Kraft. Verstehen wir? Diese ganze Wildheit. Und dann sehe ich da als Gegenstück Jesus Christus und die Gemeinde, die er dort in Philippi gründet. Und da kann man sich schon etwas vorstellen, in so einer Stadt Gemeinde zu gründen. Was wird die Konsequenz gewesen sein? Ach, die römischen Soldaten, die alten Veteranen, die standen am Sonntagmorgen da und haben gejubelt und gesagt, hey, endlich gibt es einen Gottesdienst in unserem schönen kleinen Philippi.
Genau das Gegenteil.
Ja, natürlich genau das Gegenteil. Auch noch römisch geprägt, was war denn die römische Religion? Wie waren die Soldaten, wie waren die römischen Bürger geprägt, ganz grundsätzlich? Das ist ganz interessant, das sollten wir wissen, denn das ist genau das, was heute abläuft vor unseren Augen wieder. Europa ist ja, wenn wir das geschichtlich, wenn wir die Linien ausziehen, Europa ist die Wiederauferstehung des Römischen Reiches. Das kann ich biblisch belegen oder das kann man historisch belegen. Das ist phänomenal. Na, was ist denn die Grundlage Europas? Das sind die römischen Verträge. So vergessen wir leicht. Ne? Also es ist sehr spannend zu sehen, wie innerhalb der EU die Wiederauferstehung des Römischen Reiches vor unseren Augen stattfindet. Und zwar nicht nur in ihren politischen Strukturen, sondern auch in ihren geistlichen. Was war die Religion des Römischen Reiches? Das war der Kaiserkult. Du durftest alles und jeden anbeten und verehren, solange über allem du deine Knie vor dem Kaiser beugtest und ihn anerkannt hast. Na, denken wir dran, es ist ja hochinteressant. Augustus hieß ja eigentlich nicht Augustus, der hieß Octavian, aber er gab sich selbst den Titel Augustus. Und er war der erste Kaiser des Römischen Reiches, verstehen wir? Na, und was heißt denn Augustus? Das ist der Verehrungswürdige, der Anbetungswürdige. Der hat sich selbst als einen gesehen, den man anzubeten hat, hat sich diesen Titel verliehen. Verstehen wir? Das war der erste Kaiser des Römischen Reiches. Und es wird wieder einen Kaiser am Ende des Römischen Reiches geben, nämlich wen? Das zeigt die Bibel ganz klar. Wer wird den Abschluss machen? Der Antichrist. Das wird der letzte Herrscher des Römischen Reiches sein. Der kommt aus Europa. Das macht die Bibel klipp und klar. Der Antichrist wird Europäer sein. Das ist der Führer des Europäischen Reiches. Na? Und jetzt ist es ganz spannend. Du durftest alles und jeden verehren. Die haben das Pantheon gegründet. Was war denn Pantheon zu Hause? In Rom? Was hat man da gemacht? Was war im Pantheon zu Hause? Bitte? Ja, da waren die ganzen Götter drin. Wenn ein Land erobert wurde, dann wurden die Götter dieses eroberten Landes ins Pantheon mit hineingenommen und da machte man eine große Sammelreligion, eine Sammelstelle für alle, dass alle sich am Ende wieder zu Hause fühlen. Und über allem stand der Kaiser. Das ist die Prägung. Und jetzt verstehen wir auch, warum Christen im Römischen Reich als was betrachtet wurden? Als Staatsfeinde. Warum? Das ist eine Logik, das geht gar nicht anders. Jesus ist der größte Gott. Jawohl, das waren die brävsten Untertanen und wurden doch als Staatsfeinde betrachtet, weil sie über allem nicht ihre Knie vor dem Kaiser beugten, sondern vor Gott im Himmel. Das ist gewaltig. Versteht? Das sind die Hintergründe, wenn wir jetzt nach Philippi kommen. Und jetzt haben wir hier eine Stadt vor uns, ja, mit diesen rauen Männern, geprägt von diesem ganzen römisch Gedankengut, von diesem Synkretismus. Und das erleben wir heute auch wieder, diese Wiederauferstehung, wo alle Religionen in einen Topf geworfen werden. Ob Jud, ob Christ, ob Hottentott, wir glauben alle an den gleichen Gott. Ist doch so? Nein. Allah ist nicht der Gott der Bibel. Denn Allah hat keinen Sohn. Wir kennen die Moslems jeden Tag mehrmals in ihrem Gebet, in ihrem Glaubensbekenntnis. Das ist nicht der Gott der Bibel. Da kann ich alles in einen Topf werfen und eine schöne Einheitsreligion bilden. Das ist das, was man heute wieder versucht. Ja? Aber es wird am Ende am Ziel vorbeigehen. Das sind so ein paar Hintergrundgedanken zu Philippi. Eine Titularkolonie, ne, die dem Titel nach also eine Kolonie war, auch wenn sie nie als Kolonie gegründet wurde, aber dann den Titel und Status einer Kolonie bekam, die Veteranen dort angesiedelt wurden, auch andere Bauern ganz gezielt dort angesiedelt wurden, um eben den römischen Einfluss auch in diesen Provinzen und Bereichen entsprechend zu vergrößern. Wenn wir nun in den Philipperbrief mit diesem Hintergrundgedanken einsteigen, dann wird schnell auch vieles klar. Wenn wir den Philipperbrief studieren, jetzt weiß ich nicht, wer von euch es gemacht hat, wie gesagt, keiner muss hier sich outen, wir schreiben einen Test am Ende der Stunde, nein. Dann fällt auf, dass es ein paar Themen gibt, die mit einer großen Wiederholung immer und immer wieder im Philipperbrief erwähnt werden. Ist jemand da so ein Thema aufgefallen, wenn ihr an den Philipperbrief denkt? Welche Themenkreise sind euch denn aufgefallen? Also, da sind so ein paar Stichworte, genau, da geht es um die Bürgerschaft. Das ist ein interessantes Thema, gell? Paulus stellt die Himmelsbürgerschaft der Bürgerschaft des Römischen Reiches gegenüber und sagt, das ist sehr interessant und das ist ganz wichtig. Wir haben, wo ist unser Bürgerrecht? Im Himmel. Im Himmel. Das heißt, als Christ bin ich auf dieser Erde sozusagen Gast. Ich bin Gast. Und damit bin ich ein Stück weit, bitte? Ich bin ein Ausländer, ich bin ein Gast. Ne? Ich erinnere mich daran, ich habe vor Jahren mal auf einem Jugendkonferenz hier so ein T-Shirt gekauft, das ist irgendwo im Schrank, es hat mittlerweile ein paar Löcher, deshalb ziehe ich es hier zumindest nicht an. Ne? Da steht drauf, I'm only visiting this planet. Ich bin nur zu Besuch auf diesem Planeten. Hier ist nicht meine Heimat. Hier ist nicht mein Bürgerrecht. Mein Bürgerrecht ist im Himmel. Was ist uns noch aufgefallen beim Philipperbrief?
Mir ist aufgefallen, der Titel Verbundenheit von Paulus zu den Philippern, dass die Philipper so dankbar waren, dass sie mehrmals Garten geschickt haben, wo in schwierige Zeiten.
Jawohl. Also eine tiefe Verbundenheit. Und die geht in beide Richtungen, oder? Paulus, nicht nur, dass die Philipper und Paulus gegenüber eine tiefe Verbundenheit hatten, sondern der Paulus hat ihnen auch vertraut, oder? Er hat die Gaben von ihnen angenommen. Der macht ja deutlich, er hat nicht von jedem Gaben genommen. Da? Denn es gab Menschen, wenn man von denen Gaben nimmt, was erwarten die dann? Dass er was zurückkriege. Aber ist es dann eine Gabe? Ist es dann ein Geschenk? Dann ist es ein Handel, dann ist es ein Deal, oder? Na, verstehen wir? Wenn ich heute von jemandem ein Geschenk bekomme, dann ist es nur dann ein Geschenk, wenn er dafür auch nichts zurückerwartet. Sobald ich etwas zurückerwarte, ist es kein Geschenk. Da darf ich mich selber mal hinterfragen, wie schenke denn ich? Schenke ich und bin ich danach enttäuscht, wenn mir der Bruder oder die Schwester nichts zurückschenken? Oder schenke ich und freue mich einfach, dass ich dem anderen eine Freude machen konnte? Na? Das eine ist ein Deal. den zwinge ich dann dem anderen auf. Ich frage ihn ja vorher gar nicht. Ich gebe ihm das Geschenk in der Hoffnung, er gibt mir dann auch was. Dann habe ich einen Deal mit ihm gemacht, obwohl er den vielleicht nicht mal wollte. Das ist ein sehr einseitiges Geschäft. Aber kann man tun, macht keinen glücklich am Ende. Da war eine tiefe Verbundenheit da und auch ein tiefes Vertrauen. Was noch? Was ist euch noch aufgefallen?
Gott hat Jesus.
Jawohl, genau. Der betont, dass Jesus Gott ist, richtig. Na, das macht er deutlich. Was ist uns noch aufgefallen?
Freude kommt als Thema vor.
Ja, Freude. Und damit sind wir mit der Freude bei einem der Hauptpunkte des Philipperbriefs. Das ist ganz interessant. Hat mal jemand gezählt, wie oft die Freude im Philipperbrief erwähnt wird? Also insgesamt sind es 15 plus eine Erwähnung. 15 plus eine deshalb, weil die eine, die extra ist, da steht, guten Mutes zu sein. Das ist dann Kapitel 2, Vers 19. Und da steht ein anderes Wort im Griechischen, das heißt, gute Seele oder gute Psyche zu haben. Aber drückt natürlich auch Freude aus. Deswegen 15 Mal kommt dieser Begriff der Freude vor und einmal eben dieser Begriff des guten Mutes, des frohen Mutes. Das heißt, in Summe 15 plus 1 macht 16 Erwähnungen. Und das ist enorm. Das ist enorm. Es gibt kein anderes Buch der Bibel, in dem so oft das Thema Freude erwähnt wird wie im Philipperbrief, mit zwei Ausnahmen, das Lukas- und das Johannesevangelium, und die sind bekanntlich deutlich länger, ne? Haben aber nicht massiv viel mehr Erwähnungen. Na, das heißt, das ist eins der Hauptthemen im Philipperbrief, ist die Freude. Auf dieses Thema würde ich gern zum Schluss nochmal zurückkommen. Ist euch noch ein anderes Thema aufgefallen? Jawohl, schwierige Umstände. Schwierige Umstände, Paulus sitzt im Gefängnis. Wenn wir den Philipperbrief lesen, dann finden wir in etwa, je nachdem wie man es markiert, circa 30 Aussagen über schwierige Umstände im Philipperbrief. Das ist viel. Das ist wirklich viel, ne? Das heißt, wir haben ungefähr 30 Aussagen über schwierige Umstände im Philipperbrief. Bemerkenswert zum Beispiel ist der Ausdruck Fesseln. Fesseln wird viermal im Philipperbrief erwähnt, allein in diesem ersten Kapitel viermal. Und es gibt kein Buch der Bibel mit Ausnahme der Apostelgeschichte, und die ist bekanntlich siebenmal länger, da wird es fünfmal erwähnt. Das heißt, das ist eine enorme Dichte. Der Ausdruck Fesseln kommt viermal im Philipperbrief vor. Insgesamt haben wir in etwa 30 Aussagen über schwierige Umstände, und das macht tatsächlich ein Hauptthema des Philipperbriefs aus. Wir denken an die Hintergründe, und es ist klar, diese Leute hatten mit schweren Umständen zu kämpfen. Nicht nur der Paulus in seiner Gefangenschaft, sondern auch die Leute in Philippi selbst. Es ist zum Beispiel interessant, wenn wir hineinschauen einmal in den Vers 16, dann wird dort ein ganz spezieller Ausdruck gebraucht. Von was spricht denn Paulus im Kapitel 1, Vers 16? Mit Blick auf die schwierigen Umstände.
Ja, er hat nicht nur von außen schwierige Umstände durch seine Haft, sondern auch von Gläubigen oder solchen, die sie so nennen
wollen. Richtig, das ist dann das, was er in den nächsten Versen entfaltet. Aber schaut nochmal konkret in den Vers 16. Und schaut von mir aus auch noch in den Vers 7 im ersten Kapitel. Kommt zweimal der gleiche Ausdruck.
Liebe zu mir.
Was noch? Schaut mal, denkt mal an die schwierigen Umstände. Diese aus Liebe, Vers 16, da sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums gesetzt bin. Das spricht doch von schweren Umständen, wenn ich etwas verteidigen muss. Und es ist der einzigste Brief im Neuen Testament, in dem überhaupt der Begriff Verteidigung des Evangeliums vorkommt. Zweimal im Philipperbrief. Kommt sonst im ganzen Neuen Testament nicht vor.
Es setzt voraus, dass ich angegriffen worden bin.
Richtig. Und zwar wer oder was ist angegriffen worden? Das Evangelium. Das, woran die Christen glauben, das, woran wir glauben, das ist angegriffen worden. Das ist ein ganz interessanter Ausdruck, den kennen wir heute. Vielleicht der eine oder andere, der sich ein bisschen mal mit Theologie auseinandergesetzt hat, da gibt es die sogenannte Apologetik. Was ist Apologetik? Das ist die Verteidigung des Glaubens. Und genau um das geht es ja, das ist genau der Begriff, der hier steht. Das heißt, Paulus und die Philipper sahen sich mit einer Situation konfrontiert, in der das Evangelium angegriffen war. Das, was sie geglaubt haben, wurde angegriffen. Wie wurde denn das Evangelium zum Beispiel angegriffen? Mindestens zwei bis drei Dinge, die uns da einfallen dürfen. Wie wird das Evangelium angegriffen?
Dass Jesus nicht auferstanden ist.
Jawohl, das ist schon sehr konkret, genau, dass Jesus nicht auferstanden ist. Das heißt, man versucht, das Evangelium
zu vertuschen,
ganz genau, ne? Unglaubwürdig zu machen, oder? Das ist doch Blödsinn, kann man nicht glauben, oder? Das ist, wer glaubt daran heute noch? Und was passiert jetzt mit den Menschen, die trotzdem daran festhalten? Strafe, Gefängnis, jawohl, das wäre dann die nächste Stufe. Was passiert zuerst? Wenn man anfängt, das Evangelium, wie der Giuseppe das schön gesagt hat, verächtlich zu machen. Ich sage, das ist doch Blödsinn, wie kannst du sowas glauben? Bist doch ein gebildeter Mensch, also bitte, lieber Alvin, warst doch auf der Schule.
Es ist viel zu hart und es ist engstirnig.
Jawohl, du bist nicht weltoffen.
Jawohl, du bist nicht weltoffen, ganz genau. Und was passiert jetzt, wenn das Evangelium in die Art verächtlich gemacht wird mit den Menschen, die daran festhalten? Die werden verspottet. Seht ihr, das ist einer der Angriffspunkte, ganz massiv, auch in unserer Gesellschaft schon geworden, auf das Evangelium, dass es verspottet wird. Seht ihr? Und jetzt ist der Philipperbrief ein Brief, wie gesagt, um die 30 Mal, finde ich, Stellen, die über diesen Kampf reden, die über schwere Umstände reden, die über Fesseln reden, die über Drangsal reden. Und damit fordert mich der Philipperbrief heraus, nämlich in welche Richtung? Bin ich, ja? Dass ich den Kampf annehme. Bin ich bereit, für meinen Glauben auch zu leiden? Seht ihr, ich war gerade in den USA und es war ganz spannend, von vier Sonntagen, ich war in zwei verschiedenen Gemeinden dort, wurde zweimal, eben in diesen zwei verschiedenen Gemeinden, über Verfolgung und Leid unter den Christen gepredigt. Und zwar sehr konkret. Und ich saß da drin und habe mir gedacht, Wahnsinn. Wir leben schon noch in der Blase. Das ist keine schöne Predigt jetzt mehr, ich weiß das. Aber ich kann es nicht aussparen, die Bibel hält uns das einfach ganz deutlich vor Augen. Sind wir bereit zu leiden für das Evangelium? Seht ihr, dort wo ich als Christ auftrete, da werde ich mit Widerstand konfrontiert werden. Und wenn ich nie Widerstand um meines Christentums erlebe, dann muss ich mich fragen, ob ich wirklich als Christ erkennbar in dieser Welt lebe. Wir müssen das nicht absichtlich provozieren, das kommt dann schon. Ne? Aber ein schönes Beispiel, das ich vor vielen Jahren mal gehört habe, wir denken an die Situation mit dem Daniel und seinen drei Freunden, ne? Shadrach, Meshach und Abednego. Und da stellte der Nebukadnezar in dieser Ebene Dura das Standbild auf. Und jetzt sollten die alle vor diesem Standbild niederfallen und das Standbild anbeten. Und da waren auch die drei Freunde des Daniel dabei. Und dann hat der Bruder Erich Mauerhofer, der diese Predigt damals gehalten hat, gesagt, die waren ja vielleicht nicht so groß. Na, die Juden waren ja ein bisschen kleiner in ihrer Statur. Es hätte ja gereicht, wenn die so ein bisschen in die Knie gehen. Dann hätte man es nicht gesehen, dass sie sich nicht verbeugen. Aber was tun sie? Sie bleiben stehen. Sie bleiben stehen. Seht ihr? Und dann habe ich mir gedacht, wie oft gehen wir so ein bisschen in die Knie, dass man uns nicht mehr sieht. Wie oft fangen wir an, solche Kompromisse einzugehen, damit es vielleicht an mir vorbeigeht. Habe ich den Mut, für das Evangelium hinzustehen? Habe ich den Mut, für Jesus Christus hinzustehen? Und ich darf ihn, wir kommen dann noch darauf, bitten, dass er mir diese Kraft schenkt, hinzustehen. In einer Welt, die immer gottloser wird. Paulus schreibt an die Philipper im zweiten Kapitel, im Vers 15 und 16, na, dass sie leuchten sollen wie Lichter in der Welt. Leuchten unter einem verdrehten und verkehrten Geschlecht. Ne? Man kann auch übersetzen unter einem pervertierten Geschlecht, das alles auf den Kopf gestellt hat. Seht ihr, da brauche ich bloß auf unsere Gesellschaft schauen und ich sehe eine Gesellschaft, die göttliche Werte nicht nur ablehnt, sondern pervertiert hat. Die hat das auf den Kopf gestellt. Das ist Satans Wunsch. Nicht nur christliche Werte abzuschaffen, sondern sie auf den Kopf zu stellen, das Gegenteil zu machen. Habe ich den Mut, jetzt noch stehen zu bleiben? Habe ich den? Oder beginne ich in die Knie zu gehen, dass man mich nicht sieht? Seht ihr? Und das beginnt bei der Verächtlichmachung. Was ist der nächste Schritt? Und auch den haben die Philipper erlebt. Nachdem es verächtlich gemacht wurde, was ist das nächste, was passiert? Was ist die Logik? Wenn ich etwas immer wieder verächtlich mache, dann verlieren die Leute vor dem Ganzen Die Glaube, ja, die Glaube nicht. Was noch? Was verliere ich? Was verliere ich, wenn ich etwas immer verächtlich mache? Und da gibt es den Giuseppe, der glaubt da immer noch dran. Dann verliere ich irgendwann den Respekt vor dem Giuseppe. Und was ist der nächste Schritt, der dann logischerweise folgen wird?
Handgreiflich.
Ja, ich werde handgreiflich. Das ist die Logik, oder? Das ist eine Logik dahinter. Ich habe eine Verächtlichmachung und dann habe ich eine Verfolgung. Und auch das erlebten die Philipper und Paulus. Ne? Wenn Paulus viermal von den Fesseln redet, wenn er von Trübsal redet, wenn er von Drangsal redet, ne? Dann wird deutlich, da ist nicht nur über verächtlich, da war es nicht nur auf einer verbalen Ebene, dass man sich lustig gemacht hat über jemanden, sondern es wurde körperlich. Von der Ebene der Verächtlichmachung ging es hinein in die Ebene der Verfolgung. Das war eine schwierige Situation in Philippi. Und dann kommt noch ein drittes dazu. Was versucht der Teufel noch? Und wo müssen wir noch lernen, das Evangelium zu verteidigen? Na, wir haben jetzt Verteidigung des Evangeliums. Ne? Das ist ein wichtiger Aspekt mitten hinein in all diese Nöte und Kämpfe. Und Paulus, und da können wir den Philipperbrief studieren, und wir werden sehen, wie Paulus in jedem Kapitel die Philipper aufruft, hinzustehen für das Evangelium. In jedem Kapitel werden wir diese Aufrufe finden, in verschiedenen Nuancen, ne? Aber wir haben das in jedem Kapitel. Paulus ermutigt die Philipper. Er sagt ihnen zum Beispiel, wenn wir in das erste Kapitel schauen, Vers 12, ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind. Und dann sagt er ihnen, wie die Brüder dort sogar durch seine Fesseln ermutigt worden sind, das Evangelium zu verkündigen. Das ist krass. Das ist für uns erstmal nicht nachvollziehbar. Wie kann das sein, dass andere ermutigt werden, über den Fesseln des Paulus das Evangelium zu verkündigen? Wie kann das sein?
Das wäre, glaube
ich, wertvoll. Ja, da merken die, das ist ihm dieser Glaube wirklich wert. Das ist wirklich wertvoll, da kann ich hinstehen dafür, das lohnt sich. Was noch? Da kommen wir nachher nochmal drauf, das Thema der Freude. Was für eine Freude Gott dem Paulus auch in dem Leid geschenkt hat. Und diese Freude erfahre ich erst dann, wenn die äußeren Umstände zusammenbrechen. Wenn ich keine äußeren Freuden mehr habe, sondern eher meine ganze Freude wird. Da kommen wir nochmal drauf. Es gibt auch einen dritten Punkt. Ne? Wir haben diese Kampfsituation, Verteidigung des Evangeliums, Verächtlichmachung, Verfolgung. Wo müssen wir noch lernen, das Evangelium zu verteidigen? Es gibt noch einen dritten Punkt. Denken wir mal an den Korintherbrief. Ich habe das schon mehrmals, glaube ich, zitiert, 2. Korintherbrief, Kapitel 11. Wenn wir dort in den Vers 4 hineinschauen, Verse 3 und 4, dann redet Paulus zu den Korinthern und sagt ihnen und warnt sie davor und sagt, redet von dem falschen Christus, dem anderen Christus. Na? Und da steht im Griechischen Allos. Und Allos bedeutet anders, aber von der gleichen Art. Da wird also ein Christus verkündigt, einer, der ausschaut wie der echte Christus, aber in Wirklichkeit ist es ein Falscher. Und auch da müssen wir lernen hinzuschauen. Nicht überall, wo christlich draufsteht, ist auch wirklich Christus drin. Habe ich den Mut, da hinzuschauen, zu prüfen? Na, wie kann ich denn prüfen?
Durch die Bibel.
Ja, durch die Bibel. Ich muss das Original kennen, oder? Das ist das, was ich brauche. Das brauche ich, damit ich prüfen kann, was ist wirklich Wahrheit und was ist es nicht. Kenne ich das Original? Kenne ich den echten Jesus Christus? Bin ich in der Lage zu prüfen und diesen falschen Christus von dem echten zu unterscheiden? Das heißt, wir haben noch eine dritte Ebene. Wir haben diese Verächtlichmachung, wir haben die Verfolgung und wir haben falsche Lehre. Und auch damit waren die Philipper konfrontiert. Na, wenn Paulus beispielsweise im dritten Kapitel über wen schreibt er denn im dritten Kapitel? Schauen wir mal hinein. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn, euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Das ist ein Vers, der hat mich oft beruhigt. Das heißt, wenn Paulus den Mut hatte, den Philippern das Gleiche zu schreiben, was er ihnen schon mal geschrieben hat, dann dürfen wir das Gleiche predigen, was wir schon mal gepredigt haben. Für euch aber ist es sicher. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Das heißt, mit wem hatten die Philipper noch zu tun? Nicht nur mit der römischen Seite, sondern mit der jüdischen. Und da geht es um was? Da geht es nicht um Verächtlichmachung des Wortes Gottes in erster Linie, sondern um was geht es da? Das ist eine falsche Lehre. Was war da der Kerngedanke? Das Gesetz. Was ich alles leisten muss und bringen muss, damit ich am Ende gerettet werden kann. Das ist eine falsche Lehre. Nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Seht ihr, und jetzt merken wir auf einmal dieses Spannungsfeld, in das die Philipper hineingestellt wurden. Und wenn wir dann durch den Philipperbrief gehen, dann merken wir, dass in diesem ganzen Verfolgungsthema plötzlich noch ein zweites Thema aufbricht, nämlich innerhalb der Gemeinde. Was ist innerhalb der Gemeinde in Philippi dann passiert? Zu was kam es? Vielleicht auch durch diesen ganzen Druck von außen, und das ist eine ganz große Gefahr. Zu was kam es in der Gemeinde? Von was berichtet der Brief im Kapitel 2 und im Kapitel 4? Was haben sie getan? Da war Unfrieden in der Gemeinde, der Einzug gehalten hat. Und Paulus ringt jetzt darum und ermahnt sie im zweiten Kapitel. Na, wenn wir das mal schauen, wie oft er das anspricht, da sagt er im Vers 2, so erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt, dieselbe Liebe, einmütig, eines Sinnes, nichts aus Streitsucht, nichts aus eitlem Ruhm. Ne? Und dann im Kapitel 4 geht es auch wieder genau in die gleiche Richtung, wo er die Evodia und die Syntyche darum bittet und eben dann auch den Bruder bittet, hier sie zu unterstützen, den Clemens bittet, die Evodia und die Syntyche zu unterstützen, wieder eines Sinnes zu werden. Dann jetzt stellen wir uns das mal vor, jetzt habe ich all diesen Druck von außen und jetzt breche ich innerlich auch noch auseinander. Das ist eine dramatische Situation. Und vor diesem Hintergrund, na, viele, ist immer ganz spannend, und da sind wir wieder beim Thema Kontext, das ist ganz spannend. Paulus schreibt dann in Kapitel 2 einen sehr spannenden Vers, da heißt es Kapitel 2, Vers 12, bewirkt euer eigenes Heil mit Furcht und Zittern. Wenn man den Kontext sieht, ist das sehr einfach, der Vers. Heil im Biblischen heißt einfach Rettung, und das muss nicht immer das ewige Heil sein. Da könnt ihr alle Bibelstellen mal nachschauen, wo das Wort gebraucht wird, und dann wird man sehr schnell feststellen, das kann einen zeitlichen Charakter tragen, das kann aus äußeren Umständen sein, das kann Rettung im ewigen Sinne sein, da gibt es einen ganzen Blumenstrauß an Zusammenhängen. Paulus redet davor darum und ringt darum, dass sie eines Sinnes werden, dass sie sich beugen, wie Christus sich gebeugt hat, der sich als Knecht entäußert hat. Und dann sagt er, schafft euer Heil mit Furcht und Zittern. Wie ist das also zu verstehen? In all diesen äußeren Kämpfen ringt darum, mit aller Anstrengung, diese Gesinnung des Christus auszuleben. Darum geht's. Und dadurch eure Rettung als Gemeinde zu bewirken, nicht zu zerbrechen an diesen Spaltungen, die jetzt auch noch intern entstehen, durch den ganzen Druck von außen. Und jetzt merke ich, dass der Philipperbrief schon ein sehr spannender Brief ist. Und jetzt steht man vor dieser Herausforderung der Verfolgung, des Drucks. Diese Einheit, die kaputt geht in der Gemeinde. Und jetzt bringt Paulus noch ein Thema auf. Und das ist auch spannend. Nämlich, wie kann ich dieses Thema überwinden? Was brauche ich? Wir haben es vorhin gehört, sehr schön, in dem Statement vom Tim und in dem, was der Giuseppe erzählt haben. Was bleibt mir jetzt nur noch übrig? Mit all diesen Dingen konfrontiert, mit dieser Verfolgung, mit diesem Druck, mit dem inneren Zerbrechen der Gemeinde konfrontiert sich zu sehen. Was bleibt mir nur noch übrig? Eng an Jesus. Ganz eng an Jesus. Und jetzt wird das Gebet zu einem weiteren ganz, ganz wichtigen Punkt im Philipperbrief. Insgesamt wird das Thema Gebet 6-mal erwähnt und davon 4-mal ein ganz spezieller Ausdruck. Und dieser spezielle Ausdruck, der heißt Flehen. Der heißt wirklich flehen, das ist nicht der typische Ausdruck für Gebet, sondern der heißt wirklich flehen. Und dieser Ausdruck, und das ist jetzt auch wieder speziell, kommt in keinem anderen Buch der Bibel so oft vor wie im Philipperbrief. Warum? Ja, weil mir nichts anderes mehr übrig bleibt in diesen ganzen Umständen, als mich flehend auf Jesus zu werfen mit all meiner Schwachheit und all meiner Unvollkommenheit. Und genau das ist Gebet, oder? Der griechische eigentliche Ausdruck für Gebet, der 2-mal im Philipperbrief verwendet wird, heißt pros euchomai. Und Prost bezeichnet immer eine Bewegung auf etwas hin oder auf jemanden zu. Und Euchomai bedeutet Bitte. Das heißt, dass ich mich mit meiner Bitte zu jemandem hin bewege. Das ist Gebet. Dass ich Jesus einfach hineinlasse in meine ganze Bedürftigkeit. Ich muss da keine großen Worte machen. Ich muss da keine Romane erzählen. Ich muss ihm auch nichts erklären. Er weiß doch eh alles. Beten ist einfach, dass ich Jesus hineinlasse in meine Bedürftigkeit. Wo wird denn das erste Mal Gebet erwähnt in der Bibel? Da wissen wir nämlich genau Bescheid. Wo wird das erste Mal Gebet erwähnt? Wo ist das Gebet eingeführt worden? Das ist in der Genesis, ne? 1. Mose. Und zwar beim Enosch. Wer war Enosch? Da heißt es, eben in der Zeit, wo der Enosch geboren wurde, heißt es, und in dieser Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Da ist das erste Mal erwähnt, dass die Menschen gebetet haben. Warum beim Enosch? Was heißt denn Enosch? Es gibt zwei Ausdrücke im Hebräischen für Mensch. Adam, das ist der Mensch von der Erde, und Enosch, das ist der gebrechliche, bedürftige Mensch. Jetzt haben wir den Adam, der bekommt seine ersten Söhne, da sind Kain und Abel dabei. Der Abel wird getötet durch den Kain. Na, dann kommt der Seth an seine Stelle. Seth heißt Ersatz. Das war der Ersatz für den Abel. Und der Seth bekommt wieder einen Sohn und der heißt Enosch. Der Seth nennt seinen Sohn Enosch. Das heißt, was ist dem Seth und den anderen in dieser Zeit wohl wirklich aufgegangen? Dass der Mensch zerbrechlich und bedürftig ist. Und in dieser Zeit fangen die Menschen an, den Herrn anzurufen. Den Namen des Herrn. Wer ist denn der Name des Herrn? Das ist Jesus, das ist Jahwe. Verstehen wir? Da ist der eine, der all meinen Mangel ausfüllen kann in Herrlichkeit. Und ihn, das ist Gebet, dass ich ihn hineinlasse in die ganze Bedürftigkeit meines Lebens. Dass ich all meine Schwachheit vor ihm niederlege. Dass ich es einfach zugebe. Herr Jesus, ich schaffe das nicht. Herr Jesus, ich kann das nicht. Und ich werde erleben, wie er meine Bedürftigkeit ausfüllt in Herrlichkeit. Das ist gewaltig. Das ist genau das, was Paulus auch den Philippern schreibt. Und jetzt verwundert es nicht, dass Gebet so ein wichtiger Punkt ist im Philipperbrief. Interessanterweise bildet das den Rahmen. Ne? 4 Erwähnungen im 1. Kapitel, 2 Erwähnungen im 4. Kapitel. Das ist der Anfang und das Ende. Das ist wie ein Rahmen um den Philipperbrief. Dass ich in all diesen Bedrängnissen und Bedürftigkeiten mich an Jesus hänge. Und jetzt bleibt eine letzte Frage und damit schließen wir. Wie kann da noch die Freude aufkommen? Wir haben gesagt, in keinem anderen Buch außer Lukas und Johannes wird die Freude öfters erwähnt. Was hat jetzt die Freude an dieser Stelle im Philipperbrief zu suchen? Das macht doch keinen Sinn mehr. Das ist interessant, wenn man sich jetzt mal alle Stellen über die Freude im Philipperbrief markiert und mal auf den Paulus blickt, dann wird deutlich, was war denn des Paulus Freude?
Zu sterben.
Ja, warum? Oder bei euch zu sein, ist auch seine Freude. Euch vereint zu sehen, ist meine Freude. Das erfüllt meine Freude, indem ihr eines Sinnes seid, einmütig, miteinander. Das heißt, was war Paulus wirklicher Kern der Freude geworden? Der Herr, ganz genau. Die Freude des Paulus, natürlich hat er sich über äußere Dinge genauso gefreut, wenn er ein Paket der Philipper bekam, wie, das sagt er ja auch, oder? Aber sein Kern der Freude war Jesus. Seht ihr, ein schönes Beispiel. Der Johannes schreibt im Johannesbrief, wer den nicht liebt, den der Vater geboren hat, das heißt, wer seinen Bruder nicht liebt, der ist selber in der Finsternis. Das sieht man sehr schön an dem Beispiel des verlorenen Sohnes. Als der verlorene Sohn nach Hause kommt und der Vater das Fest macht, da kommt der zweite Bruder, der Bruder nach Hause und der geht nicht zu diesem Fest ein. Der hat keine Freude, dass der Sohn wieder da ist. Aber wenn ich wirklich den Vater liebe, dann freue ich mich über die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Der Paulus hat geliebt und sich daran gefreut, was Christus geliebt hat und was Christus eine Freude bereitet. Und jetzt ruft er dreimal im Philipperbrief die Philipper auf. Kapitel 3, Vers 1 und Kapitel 4, Vers 4 gleich zweimal. Schaut mal hinein, zu was ruft er sie jetzt auf? In all dieser Not und all diesem Leid. Freut euch im Herrn. Ja, freut euch nicht an den Umständen. Freut euch im Herrn. Das heißt, macht ihn zur Quelle all eurer Freude. Und dann bringt er einen ganz interessanten Gedanken. Wenn wir in das erste Kapitel schauen würden, werden wir das da noch sehen. Da kommen wir noch hin, in diesen Predigten rein, dass er sagt, euch ist es, im Vers 29, euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Seht, das Wort verschenken und Freude hat im Übrigen die gleiche Wurzel und die Wurzel heißt Gnade im Griechischen. Na, das heißt, Freude bedeutet, weil ich etwas aus Gnade geschenkt bekommen habe. Das ist die Bedeutung des Wortes für Freude. Das ist die Gnade. Und hier geht es auch, geschenkt, ich habe es aus Gnade geschenkt bekommen, aus freien Stücken. Paulus sagt, selbst das Leid ist ein Geschenk. Warum? Hat er einen Knick in der Optik?
Ja.
Paulus sieht das Gesamte. Denken wir an den Römerbrief, Kapitel 8. Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken werde. Denken wir an den 2. Korintherbrief, wo Paulus beschreibt in Kapitel 4 ab Vers 16, dass die Leiden in dieser Zeit, und jetzt spreche da nicht ich, sondern der Paulus, der wirklich viel gelitten hat, dass die nichts sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die kommen wird. Und dann sagt er, dass die Leiden dieser Zeit diese Herrlichkeit bewirken. Das heißt, durch das Leid schafft Gott eine unvergängliche, ewige Herrlichkeit. Ist mir das bewusst? Seht ihr, das kann man schön vergleichen vielleicht mit einem Bildhauer. Ne? Weiß ich, wer von euch hat sich schon mal bildhauerisch betätigt? Gibt es da jemand? Niemand. Also in der Schule muss man das auf alle Fälle mal machen. Vielleicht kennt ihr noch diese Geschichte mit den Specksteinen. Wer hat das mal gemacht? Ach, wenigstens ein paar. Ne? Wunderbar. Also hier, na, ich darf dich als Beispiel rausnehmen. Speckstein, oder? Du kriegst so einen Stein auf deinen Platz und jetzt solltest du eine Skulptur machen. Und was musst du machen mit dem Speckstein? Du hast immer reingehauen. Ja, aber stell dir mal vor, der Stein hätte Gefühle gehabt. Wie wäre es denn gegangen? Der hätte geschrien, oder? Na, verstehen wir. Aber du musstest reinhauen, du musstest entfernen, was da nicht hingehört, damit am Ende etwas, damit was Schönes entstehen kann, oder? Geh davon aus, deine Skulptur war schön. Also, verstehen wir. Und so ist das auch in unserem Leben. Da gibt es manches Leid, das Gott ganz bewusst zulässt, das uns trifft, weil wir Jesus nachfolgen. Das macht der Philipperbrief so deutlich. Und trotzdem ist genau das sogar Grund zur Freude, schreibt der Jakobus, wenn wir in diese Anfechtungen kommen, weil genau dadurch Gott die Vollendung bewirkt. Das schreibt Jakobus, Jakobus 1, kann man nachlesen, dass Gott durch diese Not die Vollendung bewirkt. Ist das nicht herrlich? Und jetzt verstehe ich, wenn Paulus den Philippern dreimal schreibt, freut euch in dem Herrn. Schaut auf das Gesamte, lasst Jesus die Quelle eurer ganzen Freude werden. Und da darf ich ihn darum bitten, Herr, schenk mir das, dass du die Quelle meiner Freude wirst. Heißt nicht, dass ich mich nicht an den anderen Dingen auch freuen darf, tut Paulus auch. Aber ist Jesus die Quelle meiner Freude? Habe ich diesen Blick auf das Gesamte, sehe ich, was er macht, auch aus diesen drangvollen Zeiten in unserem Leben. Und dass er einen wunderbaren Plan hat. Dass diese drangvollen Zeiten, ich muss dann immer beten, Herr, segne, mach das zum Segen, sondern ich darf schon danken, Römer 8, dass es Segen ist, in dem Moment, wo es geschieht. Er gebraucht es, um etwas Herrliches zu schaffen. Herr Jesus, dafür danke ich dir. Und dann darf ich wieder blicken auf dieses Bürgerrecht, das ich habe im Himmel. Und das darf meine ganze Freude werden. Das kann mir keiner nehmen. Ich möchte schließen an dieser Stelle. Es darf uns eine Herausforderung, aber auch eine Ermutigung sein. Und ein paar Grundgedanken, wenn wir dann in den nächsten Wochen in den Philipperbrief hineinsteigen, diesen Rahmen vor Augen zu haben. Wir sehen dieses Leid, das die Gemeinde trifft. Wir sehen in dem Leid das Gebet, das in dieser ganzen Not, ich werfe mich auf ihn, weil ich selber nicht bringen kann. Und lebe ganz aus dieser Gnade, oder? Das ist ja etwas, was mir bewusst wird, all mein eigenes Versagen. Und durch diese Gnade kommt die Freude. Weil ich weiß, Herr Jesus, du bist mir mein Alles geworden. Und dann darf die Freude der Blick sein, den wir bekommen. Gerade über diese schweren Stunden. Und dann werden auch Fesseln eines Paulus zur Motivation für andere. Und so auch bei uns. Ich möchte beten zum Abschluss. Herr Jesus, da danke ich dir für den wunderbaren Philipperbrief und ich danke dir für diese herrlichen Gedanken, die du uns dort zeigst und für deinen Plan. Und bitte ich auch, dass du uns hilfst, Herr Jesus, nicht in die Knie zu gehen, sondern stehen zu bleiben. Du weißt, wie schwach wir da oft sind, aber ich danke dir, Herr, dass du größer und stärker bist. Herr Jesus, und es bewirkt in uns. Gib du Gnade, dass wir in all den Dingen unsere ganze Bedürftigkeit auf dich werfen, Herr, und alles von dir erwarten. Und dass du, Herr Jesus, unsere ganze Freude wirst. Danke, dass du bezahlt hast am Kreuz, dass du uns zu Kindern Gottes gemacht hast. Dass du in allem Versagen derjenige bist, der fertig wird mit unserer Schuld und der uns am Ende auch ans Ziel bringen wird. Dass du vollendest, was du in uns begonnen hast. Gelobt seist du in Ewigkeit, großer König. Amen.